Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Musikalische Früherziehung. Die einen lieben sie, vor allem die Eltern. Die anderen leiden, vor allem die Kinder.
Jetzt die Note C. Das ist ganz einfach. Einfach den Zeigefinger wegnehmen. So. Das ist die Note C. Wir machen eine kleine Übung, um zu wechseln zwischen C und A.
Die Blockflöte gilt seit fast 100 Jahren als der kindliche Kickstart in die bildungsbürgerliche Musikwelt. Verantwortlich dafür die Jugendmusikbewegung, die es auch in der Nazizeit weitergab und die bis heute wirkt. Schauen wir uns genauer an gleich. Außerdem der Blick nach Cannes und zum neuen Body-Horror-Streifen Alpha. Willkommen zum Kompressor. Was ist mit dem Independent-Kino los? Cineasten gibt's offenbar immer weniger. Am letzten Wochenende wollten gerade mal 500.000 Deutsche ins Kino. Das zweitschwächste Kino-Wochenende des Jahres bereits, fast 30% unter dem Vorjahreswert. Und 60% davon wollten Hollywood-Massenware sehen, also Final Destination 6 oder Thunderbolts oder auch Minecraft. Selbst Indie-Filme wie Anora, also preisgekrönt, oder The Brutalist erreichen kaum noch mehr als 200.000 Zuschauer insgesamt. Also bei den Filmfestspielen in Cannes macht man sich jetzt nochmal verstärkt Gedanken, wie man dieser, man muss es schon so sagen, Krise begegnen kann. Und unser Filmkritiker Jörg Taschmann ist dort. Hallo Jörg.
Ja, hallo Max.
Also Jörg, was für Ideen zur Rettung des Arthouse-Kinos gibt es in Cannes?
Ja, also ich war heute auf einem Panel, da ging es darum, mutige Strategien für das Independent-Kino zu entwickeln, sowohl produktionstechnisch als auch was den Verleih von Kinofilmen im Kino anbelangt. Und da wurde zum Beispiel gesagt, man muss den heutigen Kinobesucher vor dem Kinobesuch, während des Kinobesuchs und nach dem Kinobesuch ansprechen. Es gibt einfach eine junge Generation, die sich anders austauschen müsste. Letterboxd ist zum Beispiel dafür diese Plattform, wo Filme eben leidenschaftlich geliebt, aber auch leidenschaftlich gehasst werden. Und das ist heute eben für viele viel wichtiger als die klassische Kinokritik. Ich habe heute mit Matthias Elwert gesprochen, dem Geschäftsführer der Zeise Kinos in Hamburg, der mir als Gründe für die schwindende Aufmerksamkeit des Arthouse-Kinos auch genannt hat, dass es de facto in Deutschland keine Filmkritik mehr gibt seit Corona. Also zumindest keine Filmkritik mehr in den Printmedien. Als letzte große, wichtige Zeitung hat ja nun auch die Süddeutsche Zeitung ihre Kinoseite abgeschafft.
Und was heißt das dann, Letterboxd? Wie sieht das denn aus?
Also ich habe jetzt mir zum Beispiel einen Film genommen, den ich sehr mag, nämlich Emilia Perez, der aber von vielen absolut gehasst wird. Und das war schon ganz interessant. Also am Anfang habe ich nur die ganzen Hasskommentare gesehen. Und dann bin ich aber mal auf die 5 Sterne gegangen. Und da gab es dann auch genug, die diesen Film eben auch geliebt haben. Und da kann man eben sehen, wie so ein Film dann eben auch die Meinungen teilt. Aber es wird eben alles sehr offen gesagt, was man so auf dem Herzen hat. Mit den ganzen Vor- und Nachteilen bei Kommentaren und Social Media natürlich.
Und das führt dann dazu, dass sich mehr Jüngere tatsächlich für diesen Ort Kino interessieren.
Es ist auf jeden Fall eine Plattform, die eben auch sagt, wo diese Filme laufen, dann teilweise, wenn sie nicht mehr im Kino laufen, natürlich auch die Streamingdienste mit einbeziehen. Also es geht ja eben darum, dass Kino ein Ort ist, wo die Leute die Filme sehen sollen und nicht immer nur auf den Streaming-Plattformen. Und Letterboxd ist einfach so eine Plattform, die einfach eine jüngere Generation eben anspricht und die sich da auch inspirieren lässt, Filme zu schauen oder eben auch nicht zu schauen.
Also es war auch kürzlich zu lesen in Branchenzeitungen und so weiter, dass diese Filme in Cannes zum Beispiel ja auch inhaltlich überzeugen, aber dass eben die Verkäufe doch schwach sind. Also hat das jetzt eigentlich was mit Trump zu tun und seiner Drohung, ausländische Filme in den USA mit Strafzöllen zu belegen, oder hat das andere Ursachen?
Ich denke, das ist eher ein amerikanisches Problem. Also das sagen natürlich die großen amerikanischen Branchenzeitungen. Die Krise mit Independent-Kino, die sitzt einfach auch tiefer. Interessanterweise kaufen zum Beispiel die Russen, die ja keine Hollywood-Ware mehr kriegen, die haben viel Independent-Kino gekauft. Nun gehen sie aber von einer Annäherung zwischen Trump und Putin aus und hoffen, es kommt wieder Hollywood nach Russland und kaufen weniger Independent-Filme. Es gibt also auch geopolitische oder politische Gründe für diese Krise. Und ganz ehrlich, der ausländische Film in den USA macht nicht mal 1% aus. Deswegen sind diese Strafzölle von Trump ja teilweise auch so lächerlich. Allerdings visiert er ja wohl eher große Produktionen, wie zum Beispiel auch Mission Impossible, die eben teilweise nicht in den USA gedreht werden.
Also darauf lässt es sich auf jeden Fall nicht schieben. Vielleicht sollten wir noch klären, welche Rolle spielt bei diesem Ganzen die Kundenbindung, beziehungsweise welche Modelle gibt es Filme dann nachträglich, also auch wenn sie schon über Streaming oder so gelaufen sind, doch noch ins Kino zu bringen?
Na, ganz wichtig ist eben, gerade der deutsche Kinozuschauer ist nicht sehr neugierig. Der will immer nur Altbewährtes sehen oder Sachen, die irgendwie ganz groß in den Medien sind. Nun gibt es in Deutschland auch ein Abo, nämlich Cineville heißt das. Das ist ein Erfolgsmodell, das man aus den Niederlanden übernommen hat. Da kann man für 22 Euro zum Beispiel, wenn man unter 25 ist, oder für 24 Euro, wenn man über 25 ist, so oft wie man will im vollen Monat ins Kino gehen. Und da machen sehr viele Arthouse-Kinos in Deutschland, natürlich in den großen Metropolen, mit. Und was noch sozusagen als auf dem Panel noch erwähnt wurde, was vielen Hoffnung macht, zum Beispiel Mike Goodrich, einem britischen Produzenten, ist, dass eben es eine neue Cinephilie gibt. Also es gibt in London beispielsweise ein Kino, das ist das Prince Charles Kino. Da habe ich mal geschaut, was da heute im Kino läuft. Le Samurai von Jean-Pierre Melville mit Alain Delon, Angst, Essen, Seele auf von Fassbinder, eine wunderbare Buddy-Komödie aus den 80er Jahren, Midnight Run mit Robert De Niro, aber beispielsweise auch Harry and Sally. Und Mike Goodrich hat gesagt, da sitzen junge Leute und diese Vorstellungen sind rappelvoll. Hm. Und dieses Art von Repertoire-Kino, was ich auch aus anderen Ländern kenne, was ich auch aus Ungarn beispielsweise kenne oder Italien, das fehlt mir in Deutschland. Also da könnten vielleicht die deutschen Kinobetreiber mal versuchen, ob sie sich da nicht auch eine neue Generation mit guten Filmen rein, die dann natürlich auch ein bisschen betreut werden müssen, ein bisschen mit heranziehen können, damit man das Kino auch in dieser jungen Generation, was die Klassiker ansieht, wieder sehen kann. Die werden in Deutschland auch geguckt, aber eben nicht im Kino, sondern, wenn es die überhaupt gibt, eben bei den Streamingdiensten.
Tja, also runter vom Sofa, junge Leute, wenn ihr das gehört habt. Jörg Taschmann, vielen Dank. Independent Kino lockt immer weniger Menschen in Deutschland jedenfalls ins Kino und da versucht die Branche Gegenrezepte zu finden. Hintergründe waren das von Jörg Taschmann. Danke. Sind Sie auch Opfer der Blockflöte oder fanden Sie es schön, als Kind dieses Instrument zu spielen? Soll es ja auch geben. Wobei ich mich später als Jugendlicher schon gefragt habe, warum musikalische Früherziehung bzw. Musikunterricht nicht einfach mal mit Schlagzeug oder Trompete beginnen kann. Ja, wenn man dann nachforscht, worauf zum Beispiel dieser Blockflötenfetisch zurückgeht, dann landet man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei Wandervogel und Pfadfindern. Die sogenannte Jugendmusikbewegung hat dabei ein schwieriges Erbe hinterlassen, wie im Sammelband Jugendmusikbewegung, Formierung und Mobilisierung nachzulesen ist. Einer der beiden Herausgeber ist der Kultur- und Zeithistoriker Bodo Mrozek. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Mrozek, wie groß ist denn der Einfluss der fast 100 Jahre alten Jugendmusikbewegung samt Blockflöte auf unser Musikleben heute noch?
Also ich selbst bin auch Opfer der Blockflötenerziehung, das kann ich schon sagen. Aber auch heute sind noch weite Teile des Laienmusizierens ohne die Jugendbewegung, wären die eigentlich kaum denkbar. Und das sind so Konzepte wie eben die musische Bildung oder der schon von Ihnen angesprochene außerschulische musikalische Früherziehungsunterricht, die staatlichen Musikschulen. All das sind eigentlich Erfindungen der Jugendmusikbewegung. Und dann auch Singe-, Tanz-, Orgelbewegung, die Propagierung mobiler Instrumente wie der Gitarre statt des damals als spießbürgerlich verabscheuten Klaviers und zudem auch noch viele deutsche Lieder, die immer noch im schulischen Musikunterricht gesungen werden. Beispielsweise Es führt über den Main eine Brücke von Stein, das stammt von der zu Unrecht vergessenen jüdischen Komponistin Felicitas Kuckuck.
Und wenn wir uns das gleich nochmal genauer anschauen, vielleicht ein Beispiel erstmal, wie sich die Musik dieser Bewegung damals wahrscheinlich angehört hat. Da haben Sie uns ein Beispiel mitgebracht, hören wir rein.
Wie schön blüht uns der Mai, der Sommer fällt dahin. Ist ein Schild, ihr Fräulein, gefahren in meinen See.
Das sind ungewohnte Klänge hier im Popkulturmagazin. Wie schön blüht uns der Mayen? Eine Aufnahme des Ensembles Aquilegia unter der Leitung von Annegret Fischer, aufgenommen im Oktober 23 auf Burg Ludwigstein. Also das Lied an sich ist sehr alt. Und was hat jetzt diese neue Interpretation mit dieser Jugendmusikbewegung zu tun?
Ja, richtig. Das Lied stammt schon aus dem 16. Jahrhundert. Und das findet sich aber auch 1909 im damals sehr populären Liederbuch der Zupfgeigenhanse des Wandervogels Hans Breuer. Und an diesem ziemlich aufwendigen Satz aus der Jugendmusikbewegung, den wir gerade gehört haben, da kann man sehr gut erkennen, deren Anspruch auf Mehrstimmigkeit und Harmonie, der eben weit über dieses damals und auch heute übliche Lagerfeuersingen hinausgeht. Und an der Aufnahme zeigt sich auch die Position der Jugendmusikbewegung, die einerseits konzertanten Aufführungen extrem skeptisch gegenüber stand, stand, weil da das Publikum ja nur konsumiert. Und stattdessen hat man das selber Singen betont, darin aber eben einen hohen Anspruch auf komplexe Sätze favorisiert. Und solche Sätze, die finden sich in dem ebenfalls aus der Bewegung stammenden Gesangsbuch Ars Musica, das bei Chören heute noch sehr weit verbreitet ist und auch für den Schulunterricht zugelassen.
Und wie kommt es, dass eine so einflussreiche Bewegung eigentlich heute so wenig bekannt ist? Und man muss vielleicht auch fragen, warum ist das Erbe durchwachsen oder sagen wir mal ambivalent?
Ja, die Antwort auf die beiden Fragen hängt eigentlich sehr eng zusammen, denn es gibt gewissermaßen mehrere Wellen des Vergessens. Zum einen betrifft das die in der Musikbewegung besonders zahlreich aktiven Frauen. Und unser Buch, das jetzt bei V&A Unipress erscheint, ist das Ergebnis eines Projekts zur Archivierung eines von der Bewegung selbst gepflegten Hamburger Nachlasses unter der wissenschaftlichen Leitung meiner Mitherausgeberin Susanne Rappe-Weber, die Leiterin des Archivs der Deutschen Jugendbewegung auf der Hessischen Burg Ludwigstein. Und da haben zwei Musikwissenschaftlerin diesen Nachlass erschlossen und im Online-Portal adjb-jugendmusikbewegung.de auch öffentlich zugänglich gemacht. Und da fällt aber auf in diesem Nachlass, dass die Männer der Bewegung viele Selbstzeugnisse hinterlassen haben, die zahlreichen aktiven Frauen aber kaum erwähnen und denen waren auch kaum Führungspositionen verwehrt, wie man es auch aus anderen Bewegungen kennt. Und darum hat Susanne Rappe-Weber in ihrem Beitrag zum Buch nun das vergessene Musikschaffen weiblicher Protagonistinnen erkundet. Das sind Pianistinnen, Frauenrechtlerinnen wie Agnes Hundegger, Alma Breuer, die einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung der in England entstandenen musikpädagogischen Tonika-Do-Methode geleistet haben. Das war also so das Erlernen der Dur-Tonleiter mit den gesungenen Silben Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti und auch mit Handzeichen. Oder ihre jüdische Kollegin Maria Leo, die hat nach 33 die NS-Musikpädagogik quasi ausgebeutet. Die haben das System übernommen, aber Leo selbst wurde als Jüdin entrechtet und dann auch in den Selbstmord getrieben.
Und wie ging es dann mit der Musikbewegung unter den Nazis weiter? Also war es dann vorbei mit diesem interkulturellen oder sagen wir mal modernen Ansatz?
Ja, die Frage nach Modernität ist im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus ja immer eine ziemlich schwierige, so auch hier. Einerseits haben die schon um 1920 gegründeten Singebewegungen einen volkstümelnden Kanon gepflegt, der in der Weimarer Republik aber nicht der völkischen Rechten, sondern eher der sozialdemokratisch geprägten Schulreform nahestand. Und der erste Leiter einer staatlichen Musikschule in Berlin-Charlottenburg, Fritz Jöde, der hat Massensingen unter freiem Himmel veranstaltet. Da sind Hunderte, manchmal mehr als 1000 Teilnehmende gekommen, sodass man da schon von populärer Musik, wenn man so will, von Pop avant la lettre sprechen kann. Und nach 33 haben dann aber Musikbewegte wie Jöde, aber auch Georg Götsch, Gottfried Wolters oder Walter Hensel sich dem NS angebiedert, Liederbücher mit Hakenkreuz auf dem Cover herausgegeben, Hymnen auf den Führer geschrieben oder veröffentlicht und damit eben aktiv zur Herstellung der sogenannten Volksgemeinschaft beigetragen, indem sie nun Massensingen in der Hitlerjugend, BDM, NS-Frauenschaft, Reichsarbeit und auch in der Wehrmacht angeleitet haben.
Und wenn sich oder wie sich deren Musik angehört hat, auch dafür haben sie uns ein Beispiel mitgebracht, eine Aufnahme des Singkreises der Jugendmusikschule Charlottenburg, also Berlin, unter der Leitung von Fritz Jöde, erschienen Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts auf dem Plattenlabel Parlophon.
Um die Welt dann seid nicht betrübet, weil die schöne Zeit ist auf. Denn mein Berliner
Also ein NS-Kampflied ist das allerdings auch nicht. Also was hat es mit dieser Aufnahme auf sich?
Ja, diese Aufnahme hat eigentlich eine ziemlich bittere Pointe, denn wenn der Singekreis von Fritz Jöde hier singt, liebe Eltern, seid nicht betrübet, so hatten die Eltern jedoch tatsächlich einigen Grund dafür, betrübt zu sein, denn dem Leiter der Musikschule, Jöde, wurde 1935 der Prozess wegen sexualisierter Gewalt gegen weibliche Mitglieder seiner Charlottenburger Liedertafel gemacht. Und nach dem Krieg hat er dann behauptet, die Nazis hätten da geringfügige Übertretungen aufgebauscht und ihn politisch kaltstellen wollen. Und ich habe mir für meinen eigenen Beitrag zum Buch Schutzfristverkürzung für die Prozessakten im Berliner Landesarchiv besorgt. Und da zeigt sich, dass es 16 junge, zum Teil zum Tatzeitpunkt minderjährige Frauen waren, die gegen ihn ausgesagt und auch schwere Übertretungen beglaubigt hatten. Darunter allein 6 Stenotypistinnen, 5 Pädagoginnen und eine BDM-Führerin. Für Jöde hatten dagegen aber 15 teils ranghohe Nazis gebürgt. Er wurde suspendiert, erhielt aber eine großzügige Rente und ist dann auch weiter im BDM eingesetzt worden, hat von der NSDAP eine Dozentur am Salzburger Mozarteum bekommen und schließlich auch noch eine Professur in der NS-Musterstadt Braunschweig, wo er auch das Musikschulheim für Minderjährige leiten durfte. Und von einer politisch motivierten Maßregelung durch die NSDAP kann da eher nicht die Rede sein.
Erinnert ein bisschen an das Vorgehen in der katholischen Kirche. Also Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt im Schul- und Hochschulwesen schon damals. Das ist aber offenbar niemandem aufgefallen, obwohl der Prozess doch Wellen geschlagen haben dürfte, oder?
Ja, also das Thema sexualisierte Gewalt spielt in vielen Allgemeingeschichten überhaupt keine Rolle. Und genau darum sind wir es auch in mehreren Beiträgen des Buches einmal offensiv angegangen. Dafür hat auch der Marburger Historiker Eckhard Konze einen sehr entschiedenen Beitrag gemacht. Es finden sich da nämlich Spuren in Liedern, etwa in dem zweideutigen Text Jenseits des Tales und auch in sehr vielen archivierten Nachlässen. Vor Jöde, das schlug damals eben auch Wellen und da haben dann auch nach 45 anonyme Schreiben gewarnt, er wolle in Hamburg wieder Fuß fassen, sei aber sehr belastet. Und die wohl prominenteste kritische Stimme, das war die von Theodor Adorno, der Mitte der 50er Jahre in 2 programmatischen Texten mit der musikpädagogischen Musik der Musikanten, wie er das genannt hat, abgerechnet hat, weil ihm ihre Methoden der Gemeinschaftsbildung nach all dem, wo die sich da engagiert hatten, eben verdächtig waren und dem Gesamtgesellschaft Renommee der vormals Bewegten hat das aber kaum geschadet. Die wurden nach dem Krieg mit Bundesverdienstkreuzen geehrt. Nach Fritz Jöde sind noch immer 2 Straßen benannt, eine in Hamburg. Der Wandervogel und Gründer des noch heute sehr einflussreichen musikwissenschaftlichen Bärenreiterverlages Karl Vötterle, der erhielt gleich mehrere Auszeichnungen. Und was dann aber schon irritiert ist, dass der Bärenreiterverlag noch 2023 in einer Jubiläumsschrift behauptet, sein Gründer sei in die Reiter-SA und in die NSDAP nur eingetreten, weil er sich seinen, Zitat, banalen Wunsch zu reiten anders nicht habe erfüllen können. Und das ist dann schon eine erstaunlich wohlwollende Selbsthistorisierung.
Also da ist wirklich eine ganze Menge Wissenswertes, nicht ganz Unkompliziertes in Ihrem Buch nachzulesen. Bodo Mrozek, kommt Ihr Buch jetzt letztlich zum Schluss, dass nun diese Jugendmusikbewegung ja, insgesamt dann eher die Nähe zum NS gesucht hat oder dort steht? Oder gibt es eben Traditionen, an die wir heute auch zu Recht anknüpfen, zum Beispiel mit der Blockflöte?
Ja, also man muss bei aller Belastung wirklich sehr namhafter Protagonisten wie Fritz Jöde, Georg Götzsch, Walter Hensel oder auch Vötterle schon differenzieren. Nicht alle von ihnen waren fanatische Nazis oder etwa glühende Antisemiten. Etliche, die haben sich so nach anfänglichen Schwierigkeiten auch mit den NS-Behörden unter beruflichem Existenzdruck oder aus Karrierismus auch angepasst. Zum Teil widerstrebend, dann aber eben doch. Und dann gibt es da natürlich auch noch die jüdischen Traditionen und sogar internationale Wirkungen. Der Musikpädagoge Eduard Zuckmayer, das ist der Bruder des Schriftstellers Karl Zuckmayer, der ist zum Beispiel nach Ankara emigriert damals und hat den türkischen Musikunterricht der Nachkriegszeit mit aufgebaut, wie das die Filmemacherin Barbara Trotnow auch in unserem Buch Jugendmusikbewegung ausführt. Das auch den Bogen ins 20. Jahrhundert weit schlägt mit Beiträgen zu rechter Musik, Rock gegen rechts, Musik in der DDR bis hin zum TikTok-Hit Bella Ciao. Und an all diesen Beispielen wird eigentlich auch besonders die politische Bedeutung von Musik deutlich, aber pauschale Bewertungen, die verbieten sich, zumal jetzt die Aufarbeitung hier noch ziemlich am Anfang steht und genau den haben wir mit diesem Band jetzt mal gemacht.
Die Jugendmusikbewegung, Formierung und Mobilisierung über die Ursprünge der Jugendmusikbewegung, in deren Tradition wir heute eben auch noch teilweise stehen. Dieser Sammelband erscheint in diesen Tagen im Verlag VR Unipress, kostet 65 Euro und das war Co-Herausgeber Bodo Mrozek. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Die israelische Sängerin Yuval Rafael war am Samstag beim Eurovision Song Contest auf Platz 2 gewählt worden. Eine auffällige Diskrepanz zu der vorherigen Bewertung durch die Jury. Nun will der staatliche spanische TV-Sender RTVE eine Überprüfung des Publikumsvotings beantragen. Der Sender argumentiert, dass die Abstimmung durch den aktuellen militärischen Konflikt im Gazastreifen beeinflusst worden sei. Ministerpräsident Sanchez forderte nachträglich den Ausschluss Israels. Der belgische öffentlich-rechtliche Sender WRT stellte seine künftige Teilnahme am ESC in Frage. Es gebe zwar keine Hinweise darauf, dass die Auszählung nicht korrekt verlaufen sei. Die Frage sei aber, ob das derzeitige Abstimmungssystem ein faires Abbild der Meinungen der Zuschauerinnen und Zuhörer garantiere. ESC-Direktor Martin Green teilte mit, man nehme die Bedenken ernst. Es werde im Hinblick auf die 70. ESC-Ausgabe nächstes Jahr in Österreich eine umfassende Diskussion geben. Eines der wichtigsten Sprungbretter für junge deutschsprachige Literatur ist vorläufig gesichert. Der Open-Mic-Wettbewerb für Lyrik und Prosa kann auch in diesem Jahr stattfinden. Über Monate stand die Veranstaltung in Berlin auf der Kippe. Sie war durch die Kulturetatkürzung in der Hauptstadt bedroht. Dabei begann die Karriere vieler bedeutender Stimmen der Literaturszene mit dem Open Mic. Beispiele dafür sind Karen Duwe, Julia Frank, Theresia Mora oder die Österreicherin Katrin Rögler. Eine Projektförderung des Deutschen Literaturfonds ermöglicht nun die nächste Ausgabe im November. Was dann im folgenden Jahr aus dem Nachwuchswettbewerb wird, ist offen. Das Festival in Cannes hat den US-Schauspieler Denzel Washington mit einer goldenen Ehrenpalme überrascht. Der 70-Jährige konnte wegen aktueller Broadway-Auftritte nur wenige Stunden nach Frankreich kommen, wo das Festival ihm am Abend die unerwartete Ehrung überreichte. Anlass für Washingtons Besuch war die Premiere von Spike Lees Film Highest to Lowest. Der Künstler spielt darin einen Musikmogul, der mit Lösegeldforderungen konfrontiert ist. Es ist seine 5. Zusammenarbeit mit Regisseur Lee, der dem Schauspieler auch die Ehrenpalme überreichte. Die Sesamstraße steht ausgerechnet in ihrer US-Heimat schon länger unter großem finanziellen Druck. Erst recht seit unter Präsident Trump öffentliche Unterstützung für Kinderprogramme gekürzt wurde. Neue Hoffnung setzen die Verantwortlichen der Sesamstraße nun in Netflix. Sie haben mit der Plattform einen Vertrag vereinbart, um eine neue Staffel produzieren zu können. Sie läuft ab Ende dieses Jahres bei Netflix, wo dann auch zahlreiche frühere Folgen der Sesamstraße abrufbar sind. Außerdem darf der öffentliche Rundfunksender PBS die neuen Episoden am selben Tag zeigen, an dem sie auf Netflix veröffentlicht werden. Bei PBS wurde die Kindersendung seit 1969 viele Jahre lang gezeigt. Der Sender gehört zu den Medien, denen die Trump-Regierung die Zuschüsse gestrichen hat.
Mit dem Bodyhorrorfilm Titan gewann die französische Regisseurin Julia Ducournau 2021 nicht nur die Goldene Palme, sondern auch die Herzen vieler Genre-Fans. Denn diese radikalen Bilder, in denen Körper und Maschine auf schmerzhafte Weise verschmolzen, die wurden zum Kult. Und nun gestern hatte Alpha, der neue Film von ihr, Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes. Und unser Filmkritiker Patrick Welinski hat ihn dort auch gesehen. Hallo Patrick.
Hallo, bonjour.
Ja, bonjour. Alpha, das ist die Geschichte einer Teenagerin, die eines Tages von der Schule nach Hause kommt und auf ihrem Arm ein frisches Tattoo hat und plötzlich gerät dann alles ins Wanken. Also klär uns nochmal auf, was passiert dann genau?
Ja, man kann sagen, die Hölle bricht dann los. Also ihre Mutter, alleinerziehend, Krankenschwester, versucht erstmal dieses Tattoo zu entfernen, aber ihre viel größere Angst ist, dass die Nadel vielleicht nicht desinfiziert war, denn in dieser Stadt breitet sich gerade ein tödliches Virus aus und besonders unter Drogenabhängigen. Und wir sehen Menschen, die plötzlich ganz flach atmen, deren Haut sich dann so weiß verfärbt und in der letzten Phase erstarren sie zu etwas, das aussieht wie eine Marmorstatue. Und die Mutter hat einfach Angst, dass diese Tochter infiziert sein könnte. Und als wäre das nicht genug, dann zieht noch ihr Bruder ins Haus ein brutaler Heroin-Junkie, der längst infiziert ist. Und Alpha, dieses Mädchen, wird so immer stärker zur Außenseiterin. Erst in der Schule, dann zu Hause und später sogar in ihrem eigenen Körper. Und der Film folgt dieser Bewegung letztendlich, dieser Transformation, müsste man sagen, mit so einer fiebrigen, paranoiden Art und Weise.
Das klingt für mich schon ganz nach Titan gewisserweise, aber es klingt eben auch nach einer Metapher für HIV zum Beispiel oder andere Seuchen, die durch Nadeln übertragen werden können. Also greift der Film diese Ängste auf?
Ja, total. Also der Film ist in eine Art 80er-Jahres-Setting auch eingebaut und man denkt da sofort an die AIDS-Pandemie. Es gibt sogar eine Figur, einen schwulen Lehrer, der seinen Partner an diese Krankheit verliert. Der Film greift diese Ängste auf und das Kino hat sich ja schon häufig damit beschäftigt. Ja, Cronenbergs Die Fliege, John Carpenters Das Ding oder Robert Mitchells It Follows. Also da gibt es eine Tradition dieser Filme, aber Alpha fügt dieser Tradition jetzt wenig Neues hinzu. Das ist schon ein sehr lautes Coming-of-Age-Drama, das sehr viel will, das sich am Ende meiner Meinung nach etwas verzettelt. Es wirkt fast so, als wäre der Film selbst auf der Suche nach dem Thema, das er eigentlich erzählen möchte. Und ich fand zumindest diese AIDS-Metapher, die wirkt heute so seltsam aus der Zeit gefallen und irgendwie gestrig.
Mhm. Ja, also zumal man ja AIDS glücklicherweise relativ gut behandeln kann, was es natürlich nicht harmlos macht, aber trotzdem nicht mehr diesen ganzen Schrecken von damals hat. Geht denn jetzt Ducournau, sagen wir mal, filmästhetisch von den Bildern her noch über Titan hinaus? Denn auch das war ja schon harter Tobak.
Ja, nicht ganz, muss ich sagen. Also man sieht, sie ist eine großartige Regisseurin. Ja, sie liebt es, die Körper ganz nahe zu zeigen. Diese weiße, marmorartige Haut der Infizierten, wie sich das verändert, wie sie brüchig wird, wie sie bröselt, das leuchtet sie so regelrecht aus. Oder die Einstiche im Arm des Bruders, diese sichtbaren Spuren der Sucht, ja, die wirken wie so eine Kraterlandschaft plötzlich auf der Leinwand. Oder der Teenagerkörper von Alpha, der wird auch immer sehr schön inszeniert, so zwischen Schüchternheit und Wut, zwischen Verletzlichkeit und Aufbruch. Das ist handwerklich wirklich stark gemacht, aber diese radikale Bildgewalt von Titan, die bleibt hier leider aus. Es ist alles so recht unkontrolliert, alles sehr groß, laut, opernhaft gedacht, aber es bleibt ohne Wirkung, es schockt uns nicht mehr. Und das schöne Schauspielensemble, die geben wirklich alles. Goldschifte Fahani als Mutter, Tahar Rahim als Bruder, die spielen das großartig. Aber sie können am Ende, fand ich, das Chaos, diese vielen Brüche, diese Rückblenden, Vorblenden, die so chaotisch sind, dass man sich da auch verliert, die können das alles nicht wirklich zusammenhalten.
Und dementsprechend sollen eben die Reaktionen da beim Publikum in Cannes auch eher verhalten gewesen sein, beziehungsweise bei den Kritikern, so auch bei dir. Ist das dann eben halt auch nur konsequent?
Ja, würde ich sagen. Also bei der Premiere gab es zwar Applaus, da sitzen aber Freunde und Verwandte. Es ist sogar jemand ohnmächtig geworden bei der Premiere. Das hatte aber wohl nichts mit dem Film zu tun. Der Film floppt hier massiv, das muss man sagen. Zur Ehrenrettung will ich aber eine Sache sagen, dass es schon auch Ideen gibt in dem Film, die ich gut finde. Also diese Familie, um die es hier geht, die stammt aus dem Maghreb. Das heißt, die sprechen untereinander Arabisch, aber nur die Alpha kann diese Sprache nicht. Und da steckt schon viel drin. Fragen von Identität, von Entfremdung, von Zugehörigkeit. Das hätte wirklich eine spannende Allegorie werden können auf so unterschiedliche Formen der Ausgrenzung. Aber daraus macht der Film leider nichts. Es bleibt am Ende wirklich ein Feuerwerk an Ideen, ohne dass etwas hängen bleibt. Und das fand ich schon enttäuschend, gerade von einer Regisseurin wie Ducournau, von der man ja eigentlich immer radikale Filme erwartet und zumindest ein Weitergehen in dieser Filmsprache. Hier wirkte sie plötzlich zum ersten Mal in ihrer Karriere handzahm.
Alpha, der neue Film von Julia Ducournau in Cannes. Diesmal wurde dann eher kein Anwärter für einen Preis, auch nicht bei den Kritikern. Das hat uns Patrick Wilinski sehr schön erzählt. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Social Media ist der Himmel, das Handy, der direkte Draht dorthin. Die Auswirkungen dieses quasi religiösen Selfie-Zwangs und Zirkus auf die Kunst beschäftigen die israelische Künstlerin Soha Freimann. In ihrer Ausstellung Euphoria in Erlangen malt sie die Zeichentrickhelden ihrer Kindheit neben kunstgeschichtlich bekannten Motiven. Und auch eben die Influencer unserer Zeit werden dabei gewürdigt. Und das alles in Öl, muss man sich genauer vorstellen. Tobias Krone hat die Ausstellung angeschaut und mit der Künstlerin gesprochen.
Da ist diese Frau auf dem großflächigen Ölgemälde. Lässig auf die Seite gestützt, liegt sie auf ihrem Bett. Durch das Blau der Nacht leuchtet sie grell ihr Smartphone-Bildschirm an. Im Hintergrund mehrere Bilder an der Schlafzimmerwand. Darunter das Porträt des Gottes der Unterwelt Hades aus dem Disney-Film Herkules. Hades natürlich auch am Handy. Die Künstlerin Soha Freimann spricht in Englisch Hades aus, wenn sie über die Frau mit dem Handy spricht.
Sie ist ein bisschen am Handy chatten oder sexten mit Hades. Wissen wir nicht, aber war so meine Vorstellung.
Die Frau ist nicht allein mit ihrem Smartphone. Hinter ihrem Rücken schaut mit gierigem Lachen Maleficent ins Display. Man kennt die Figur als besonders böse gezeichnete Stiefmutter aus Disneys Dornröschen.
Maleficent ist, vielleicht ist sie das Sozialmedien in generell, die sie so die ganze Zeit ablenkt vom Schlafengehen. Vielleicht ist ihre Subconscious, also es ist unklar, was genau sie ist, aber die ist da präsent und ja, sie sieht glücklich aus, auch mit was da mit dem Handy passiert.
Euphoria, das ist der Titel ihres Ölgemäldes. und auch der Titel der Ausstellung.
Auch ist so ein Wortspiel auf euphorisch sein über sich selbst.
Mit dieser Euphorie wird man unweigerlich konfrontiert in dieser quietschbunten Ausstellung. Die Wände, die meist großen Ölgemälde, alles in gut gesättigtes Gelb, Blau und Violett getaucht. Man will hier sofort ein Selfie machen.
Irgendwann war ich in meinem Atelier und habe gesehen, warum ist meine Handy und was auf dem Bildschirm ist, viel mehr bunt und happy und leuchtet, als was ich im Atelier male. Und ich dachte, okay, ich will eigentlich diese erleuchtende Oberfläche auch in den Bildern mehr bringen und die Betrachter auch dann mehr dazu bringen, weil ja, wir haben Konkurrenz mit den Handys. Die übernehmen unsere Aufmerksamkeit total.
In die Ausstellung taucht man zunächst ein wie in einen Disney-Film. Am radikalsten ist das zu erleben im Raum mit dem Titel Alice in Cyberland. Von der Decke hängen Gesichter in Öl, gemalt auf Holzplatten, zwischen denen man durchlaufen kann. Der Kurator malte Lin Krüger.
Die Malerei schwebt auf einmal im Raum. Zwei Wände sind verspiegelt, sodass man als Betrachterin dann sich auf einmal an der Wand wiederfindet und man verschmilzt so ein bisschen mit dem Kunstwerk und kann sich da drin so ein bisschen verlieren. Und das ist auch so natürlich auch im übertragenen Sinne so ein Gedanke, dass man sich so mit dem endlosen Scrollen eigentlich auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken auch so ein bisschen verlieren kann.
Was Soha Freimann womit kombiniert, ist manchmal ganz intuitiv und manchmal unterschwellig lakonisch. Zum Beispiel das Gemälde mit der rauchenden Raupe aus Alice im Wunderland, porträtiert neben der rauchenden Sharon Stone in der berühmten Verhörszene aus Basic Instinct.
Der Ästhetik in dieser Szene war sehr blau von Sharon Stone, sehr kühl. Und diese Raupe ist auch so eine knalleblau. Das war auch ein Grund, also es war nicht nur, dass die rauchen, aber ein bisschen den Gefahr auch, dass die sind so mysteriöse Figuren.
Im Bild Le Freak, sehr chic, sehen wir Picassos Frau mit Hut und Pelz. Bei Soha Freimann zieht sie sich gerade den Kajal nach. Malte Lin Krüger.
Also so das Contouring, dass man das eben besonders gut macht, um auf Instagram auf den Selfies gut auszusehen und in echt dann aber vielleicht so ein bisschen überschminkt. Also das kann dann auch manchmal so ein bisschen ein Kontrast sein. Und das nutzt die Künstlerin dann als Inspiration und lässt das dann eben so ganz spielerisch mit Picasso verschmelzen.
Zu erleben, wie lustvoll, wie kenntnis- und spannungsreich Soha Freimann Figuren aus der Kunstgeschichte neben Disney-Figuren und scheinbar bekannten Gesichtern von Influencerinnen inszeniert, wie sie dabei den Kunstkanon für die komplexen Geschichten unserer Zeit öffnet, das macht einfach Spaß. Ein Stillleben mit Obst erweitert sie zum Beispiel um ein Smartphone mit eindeutiger Symbolik, eine Aubergine und zwei pralle rote Kirschen.
Wenn man sich auskennt mit Früchte-Emojis, haben viele sexuelle Bedeutungen.
Die Künstlerin setzt das vermeintlich banale, cartooneske, das Vektor-Grafik-Cleane der Instagram-Welt virtuos in Öl um. Sie spielt dabei mit Helligkeit und Dunkelheit, mit teils mehreren Ebenen, die sich transparent überlappen. Das macht die Ausstellung zu einem ganz analogen Augenschmaus für sich. Das Digitale auf Ölgemälde zu bannen. In dieser künstlerischen Strategie sieht Soha Freimann ihren ironischen Kommentar auf unsere Zeit.
Dann kann man reflektieren und sagen so, ist das alles so schön auf dem Handy und ist das alles echt und was ist echt und was nicht und wie soll ich wirklich das alles verdauen?
Fragen unserer Zeit. Der Selfie-Kult mal in Öl. Soha Freimanns Ausstellung Euphoria im Kunstpalais Erlangen. Noch zu sehen bis zum 28. September.